Ja, ich möchte Sie nochmal herzlich begrüßen heute Nachmittag für alle die, die noch nicht da gewesen sind. Mein Name ist Markus Blietz, ich bin vom Beruf Physiker. Ich habe an der Technischen Universität in München allgemeine Physik studiert und dann habe ich am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München in der Astrophysik promoviert. Ich bin momentan tätig in der Industrie als Patentmanager in der Halbleiterindustrie und ich bin verheiratet mit meiner Frau Sandra und wir haben zwei Kinder, die Sarah und den Bernhard, die sind schon beide am Studieren. Und wir wohnen in Tittmoning, das ist ein kleiner Ort in Oberbayern in der Nähe vom Chiemsee, eine halbe Stunde nördlich von Salzburg, wer es kennt. Und das Wichtigere ist aber nicht mein Beruf oder auch nicht die Familie, sondern es ist tatsächlich, dass ich Christ bin und vor 13 Jahren wurde ich also von Gott ganz überraschend zum Christsein berufen. Und seit 11 Jahren bin ich schon unterwegs und halte Vorträge, zunächst im kleinen Stil. Und das hat sich dann immer ausweiten dürfen durch Gottes Gnade. Wir haben heute ein Thema, das heißt Vulkanismus und die katastrophische Vergangenheit der Erde. Das ist ein sehr umfassendes Thema, deswegen dauert es auch ein bisschen länger. Wir haben zunächst einmal als ersten Punkt zwei Weltbilder im Vergleich. Und dann den zweiten Punkt, unsere Erde, ein vulkanischer Planet. Dann der Punkt Supervulkane und magmatische Großprovinzen. Und der nächste Punkt ist dann noch mehr Herausforderungen für das evolutionistische Weltbild, Granit, Salz und Diamant. Und weitere Indizien, Kohle, Bernstein und Erdöl und Erdgas. Und zum Schluss Ihre Entscheidung oder Ihre Bewertung, wie Sie das Thema selber bewerten mögen. Wie immer in meinen Vorträgen vergleiche ich die beiden Weltbilder, die hier zugrunde liegen. Zum einen haben wir das evolutionistische Weltbild, wonach vor rund 15 Milliarden Jahren unsere Welt durch einen Urknall entstanden sein soll. Dann sollen vor 10 Milliarden Jahren die Sterne und die Galaxien entstanden sein. In der zweiten Generation soll dann unsere Sonne vor 5 Milliarden Jahren entstanden sein, vor 4,5 Milliarden Jahren wäre unsere Erde noch geschmolzen gewesen, dann hätte sich ein Urmeer vor 3,8 Milliarden Jahren gebildet und die Urzelle. Und dann hätte Evolution bis zum Menschen stattgefunden und bis zur Gegenwart. Das biblische Weltbild sieht ganz anders aus. Wir haben die Situation, dass Gott am ersten und zweiten Tag eine wasserbedeckte Erde schuf, am dritten Tag das trockene Land und die Pflanzen. Am vierten Tag hat Gott das Universum fertig gemacht, sozusagen mit den Sonne, Mond und Sternen aufgefüllt, die Objekte, die wir heute dort finden. Am fünften Tag hat Gott die Meereslebewesen und die Vögel erschaffen. Am sechsten Tag die Landlebewesen und den Menschen. Und ein wichtiges Ereignis, das wir heute auch noch immer wieder betrachten werden, ist die Sintflut, die ungefähr 1650 Jahre später war. Nach dem evolutionistischen Weltbild wurde unsere heutige Erde im Lauf von Jahrmillionen und Jahrmilliarden geprägt. Und im Gegensatz dazu steht das biblische Weltbild, das die Befunde im Rahmen einer nur Jahrtausende währenden Erd- und Weltgeschichte erklärt, in der die Sintflut, wie gesagt, eine entscheidende Rolle spielt. Welche Spuren hinterließ jetzt also der Vulkanismus auf dieser Erde und welches Weltbild kann die Befunde besser erklären, das evolutionistische oder das biblische Weltbild? Ich fange mit dem zweiten Punkt jetzt an. Unsere Erde, ein vulkanischer Planet. Tatsächlich ist unsere Erde ein vulkanischer Planet, denn obwohl sie von riesigen Ozeanen bedeckt ist, die mehr als 70% ihrer Oberfläche ausmachen und die sogar bis zu rund 11 Kilometer tief sind, ist die Erdkruste nur sehr dünn im Vergleich zu diesem Ozean, wenn man das in Anführungszeichen setzen darf, von heißem Magma, der sich darunter befindet. Gezeigt ist hier der Aufbau der Erde. Die Erdkruste ist nur rund 1% so dick wie der Erdmantel. Und sie reicht typisch von 0 bis 35 Kilometer, kann aber zwischen 5 und 200 Kilometer sogar variieren. Der Mantel besteht aus geschmolzenem Silikatgestein. Also Silikat ist einfach eine Silizium-Sauerstoff-Verbindung. Er reicht bis 2900 Kilometer Tiefe. Der Kern besteht dann aus Eisen und Nickel und reicht bis 6370 Kilometer Tiefe. Die Kruste ganz oben ist fest, gefolgt von dem dünnflüssigen oberen Mantel und dem zähflüssigen unteren Mantel. Und schließlich folgt der geschmolzene äußere Kern und der feste innere Kern. Die Temperaturen erreichen im Mantel bis zu 4000 Grad Celsius an der Grenze zum Erdkern und im Erdkern selbst werden Temperaturen sogar bis zu 5500 Grad Celsius erreicht. Aber wie hat man jetzt eigentlich diesen Erdaufbau in seinem Inneren bestimmt? Man kann ja aufgrund der extrem hohen Drücke und Temperaturen nicht einfach ins Erdinnere hineinreisen. Und das funktioniert über Erdbebenwellen. Wir sehen hier verschiedene Beobachter auf der Erde, die vom Erdbebenzentrum ausgehenden Erdbebenwellen detektieren. Und dabei gibt es eben zwei Arten von Erdbebenwellen, die zur Untersuchung des Aufbaus der Erde verwendet werden. Die erste Art sind sogenannte P- oder Primärwellen. Diese Wellen sind sehr schnell, ungefähr 8 Kilometer pro Sekunde schnell, und laufen auch durch den dichteren Erdkern. Sie sind in der Regel gekrümmt, außer wie wir es hier sehen, wenn sie genau exakt, also senkrecht zu dem Erdkern verlaufen. Sie sind gekrümmt, eben weil die Dichte im Erdinneren nicht konstant ist. Die zweite Art sind sogenannte S- oder Sekundärwellen. Die S-Wellen sind langsamer, die erreichen nur ca. 5 Kilometer pro Sekunde und die können nicht durch dichteres Material hindurch. Das heißt, die bleiben in den oberen Schichten der Erde. Die Beobachter empfangen jetzt unterschiedlich starke Signale, je nach ihrer Position und mit unterschiedlicher zeitlicher Verzögerung. Und daraus kann man dann berechnen, wie die Erde im Inneren genau aufgebaut ist. Also die dünne Erdkruste schwimmt sozusagen aufgrund ihrer geringeren Dichte auf dem Magma ähnlich wie Holz auf Wasser. Und die Kruste ist dabei in verschiedene Flöße, könnte man sagen, oder Platten aufgeteilt, die sogenannten tektonischen Platten, die sich aber nur sehr langsam gegeneinander bewegen. Die Bewegung liegt heutzutage typisch im Bereich von 1 bis 10 Zentimeter pro Jahr. Da sich jetzt die tektonischen Platten gegeneinander bewegen, kommt es vor allen Dingen an den Rändern der Platten zu Erdbeben und manchmal kommt es auch zu Vulkanausbrüchen. In der Grafik hier zeichnen vor allem die Erdbeben, die sind gezeigt als rote Punkte, die Ränder der tektonischen Platten nach. Links im Bild sieht man hier die australische Platte. Man kann ganz deutlich erkennen, dass die australische Platte viel größer ist als der australische Kontinent und noch einen Teil des Indischen Ozeans und des Pazifiks beinhaltet. Andere Beispiele sind die südamerikanische Platte und die afrikanische Platte. In der Grafik sieht man im Übrigen auch die Vulkanausbrüche, gezeigt als schwarze Dreiecke, die ebenfalls oft, aber nicht immer, an den Plattengrenzen verlaufen. Weil die Erde jetzt unter ihrer Kruste so viel Magma hat, meinen die Vertreter des evolutionistischen Weltbilds, dass die Erde als glühflüssiger Lavaplanet begann, der dann im Lauf von Jahrmilliarden abkühlte. Aber das Problem, was man hier schon mal hat, ist, dass das nicht den Ursprung des vielen Wassers auf der Erde erklärt. Der Ursprung des Wassers auf der Erde ist nämlich ein Rätsel für die evolutionistischen Wissenschaftler. Denn Wasser beinhaltet das leichte Element Wasserstoff. Und im angeblichen Urnebel, aus dem die Erde dann entstanden sein soll, da hätte es bei der relativ nahen Umlaufbahn um die heiße Sonne nur wenig davon geben dürfen. Also das hätte wegdampfen müssen und wir hätten nicht so viel Wasser haben dürfen. Die Naturalisten haben daher vorgeschlagen, dass das Wasser erst später, nach Entstehung der Erde, durch ein Bombardement mit Kometen und vor allen Dingen Meteoriten auf die Erde kam. Aber das Problem damit ist, dass es leichten und schweren Wasserstoff gibt und dass das Verhältnis von leichtem zu schweren Wasserstoff auf der Erde anders ist als bei den meisten Kometen oder Meteoriten. Mit anderen Worten, man kann sich das eigentlich gar nicht richtig erklären, wie die genau richtige Abstimmung hier hätte sein können. Deswegen sagt hier zu Recht der evolutionistische Mineraloge Wu, der Ursprung des Wassers auf der Erde ist ein ungelüftetes Geheimnis. Wohlgemerkt ungelüftet im Rahmen des evolutionistischen Modells. Mehr zur Bildung unseres Sonnensystems können Sie erfahren in meinem Vortrag Unser Sonnensystem erschaffen oder entstanden. Da gibt es auch eine Neuauflage, die genauer auf den Ursprung des Wassers eingeht, die allerdings noch nicht auf DVD oder online erhältlich ist. Aber wir hoffen, dass das demnächst möglich sein wird. Im biblischen Weltbild kühlte die Erde nie von einem vulkanischen Zustand aus ab, sondern sie war von Anfang an mit Wasser bedeckt. Gott schuf nämlich das Innere der Erde als Magmaozean, auf dem die leichtere Erdkruste schwimmt. Und in der Sintflut bewirkte Gott dann, dass sich die tektonischen Platten in einem katastrophischen Prozess in Bewegung setzten. Das ist eben dieses plattentektonische Modell. Und die Platten bewegten sich dabei rasend schnell. Die Geschwindigkeit betrug nicht einige Zentimeter pro Jahr wie heute, sondern einige Meter pro Sekunde. Das kann man alles im Computer simulieren, dass das tatsächlich physikalisch möglich ist. Und das führte auch zu einer schnellen Gebirgsbildung. Das ist jetzt hier nur plakativ oder qualitativ. Im Prinzip das, was die Vertreter des evolutionistischen Modells annehmen, dass der ganze Prozess hier in Jahrmillionen und Jahrmilliarden sich abgespielt hätte, das kann man zeigen, dass unter entsprechenden physikalischen Bedingungen kann es auch ganz schnell gegangen sein, im Endeffekt in ein paar Monaten. Und wenn diese Platten aufeinander gestoßen sind, dann sind da die Gebirge entstanden. Das ist dann in diesem Modell gegen Ende der Sintflut passiert. Die Vorgänge während der Sintflut werden in meinem Vortrag nach uns die Sintflut nochmal genauer erklärt, nur als Hinweis. Aber zurück zu unserem Vulkanismus, Supervulkane und magmatische Großprovinzen. Historisch betrachtet wurden der Vulkanismus und seine Folgen schon früh von den Vertretern des Naturalismus als ein Indiz für ein hohes Alter der Erde angeführt. So hat man zum Beispiel bei Ausgrabungen im italienischen Pompeji entdeckt, dass 79 nach Christus durch einen Ausbruch des Vesuvs untergegangen war, dass die Stadt auf der erstarrten Lava eines früheren Ausbruchs erbaut worden war. Und der britische Naturalist Sir William Douglas schätzte daraus ein Alter der Erde jenseits des biblischen Zeitrahmens ab. Bei Studien des sizilianischen Vulkans Etna fand der britische Naturalist und Geologe Sir Charles Lyell, der ja ganz wesentlich zur Entwicklung von Charles Darwins Evolutionstheorie beitrug, dass die Lava an seinen Flanken Lage um Lage erstarrt worden war. Und Lyell schätzte daraus wieder ein Erdalter jenseits der biblischen Angaben ab. Um aber aus ihren Beobachtungen ein hohes Erdalter abzuleiten, machten die Naturalisten die Annahme, dass die gegenwärtig beobachtbaren natürlichen Prozesse der Schlüssel für die Vergangenheit sind. Aber waren die Eruptionen, die sie beobachteten, waren die überhaupt typisch für die Vergangenheit? Eine umfassendere Analyse zeichnet ein ganz anderes Bild der vulkanischen Eruptionen der Vergangenheit, als es von Hamilton, Lyell und anderen Naturalisten präsentiert wurde. Das führt mich jetzt zum ersten Unterpunkt, nämlich den Supervulkanen. Bei dem Ausbruch des Vesuvs 79 nach Christus wurde ein Volumen von 3 Kubikkilometer an vulkanischem Material ausgestoßen. Aber bereits weniger als 10 Jahre nach Lyells Tod im Jahr 1883 gab es einen Ausbruch auf der indonesischen Krakatau-Inselgruppe. Der Ausbruch war so heftig, dass man ihn noch bis in eine Entfernung von 5000 Kilometer hören konnte. Die Asche wurde bis zu 25 Kilometer hochgeschleudert. Insgesamt wurde 18 Kubikkilometer an vulkanischem Material ausgestoßen, das Sechsfache der Menge bei dem Ausbruch des Vesuvs 79 nach Christus. Der Ausbruch zerstörte einen großen Teil der Hauptinsel und hinterließ einen ca. 5,5 Kilometer großen Krater. Man kann also das Bild vorher und nachher hier sehen. Aber auch zu Lebzeiten von Lyell im Jahr 1815 brach auf der indonesischen Insel Sumbawa der Vulkan Tambora aus. Und dabei wurden 160 Kubikkilometer an vulkanischem Gestein und Asche ausgestoßen, mehr als 50 Mal so viel wie bei dem Ausbruch des Vesuvs 79 nach Christus. Sie sehen schon, immer höhere Mengen, wenn wir zurückgehen oder wenn wir die Vergangenheit genauer betrachten. Bei diesem Tambora war es so, dass vulkanische Asche in einem Umkreis von bis zu 600 Kilometer den Himmel verdunkelte. Vor der Explosion hatte der Vulkankegel eine Höhe von ca. 4300 Metern und heute ist er nur noch ca. 2800 Meter hoch. Und durch die Eruption blieb ein ca. 6 Kilometer großer und ca. 1100 Meter tiefer Krater zurück. Das ist dieser gewaltige Tambora-Krater, so wie wir ihn heute sehen können. Und wie ich gerade gesagt habe, das sind also 6 Kilometer im Durchmesser ungefähr. Jetzt würde man denken, also das ist ja schon gewaltig. Aber noch viel stärkere Ausbrüche fanden im heutigen Yellowstone-Nationalpark im Bundesstaat Wyoming in den USA statt. Der Park wird nämlich dominiert von einem Krater, der sage und schreibe 80 auf 50 Kilometer im Durchmesser hat. Und der entstand durch mehrere Ausbrüche eines gigantischen Supervulkans. Einer dieser Ausbrüche stieß ein Volumen von 2500 Kubikkilometer an vulkanischem Material aus, rund 140 Mal so viel wie auf Krakatau oder mehr als 830 Mal so viel wie bei dem von Hamilton untersuchten Ausbruch des Vesuvs. Auf dieser Karte sieht man ganz schön in hellgrau die Caldera, das heißt auf Spanisch Kessel, weil dieser Krater wie so ein Kessel aussieht, beziehungsweise eben, man sieht ganz schön die Dimensionen, diese 80 auf 50 Kilometer, das ist also ein gewaltiges Teil. Die Vertreter des evolutionistischen Weltbilds ordnen den Ausbrüchen des Yellowstone-Vulkans ein Zeitfenster von ca. 0,5 bis 2 Millionen Jahre vor der Gegenwart zu. Aber diese Zuordnung beruht auf Annahmen im Rahmen ihres evolutionistischen Weltbilds. Und wer meine Vorträge beachtet, der wird immer wieder feststellen, dass ich die Annahmen so betone, weil die Leute in der Regel meinen, dass in der Wissenschaft alles sonnenklar sei. Aber gerade in der historischen Wissenschaft, mit der wir es hier zu tun haben, kommt man ohne Annahmen überhaupt nicht aus. Das hängt einfach damit zusammen, dass man so einen Vulkanausbruch nicht einfach im Labor wiederholen kann. Man kann nicht auf den Knopf drücken und 100 oder 1000 Mal dieses Experiment wiederholen, bis man endlich alles verstanden hat, sondern das ist einmal passiert und jetzt muss man halt versuchen, wie so ein Sherlock Holmes, die Vergangenheit zu entschlüsseln. Geht man mit anderen Annahmen ran, kommt man auf andere Ergebnisse. Unter biblischen Annahmen nämlich fanden die Ausbrüche während der Sintflut vor ca. 4350 Jahren statt. Also hier noch einmal in dieser Grafik viele explosive Vulkanausbrüche. Die Gegenwart ist hier rechts im Bild, nach links geht es in die Vergangenheit und man sieht deutlich die höhere vulkanische Aktivität in der Vergangenheit. Und die Zeitangaben sind hier noch in der evolutionistischen Skala. Wir sehen jetzt dieselben Daten in der biblischen Zeitskala. Alle Vulkanausbrüche links der 4350 Jahresmarke werden hier jetzt einfach mal dem Sintflutjahr zugeordnet. Dann folgt die sich aus der Sintflut ergebende Eiszeit, die ungefähr 700 Jahre nach den Modellrechnungen gedauert hat, und schließlich ebbte auch die vulkanische Aktivität in der Neuzeit auf das heutige Niveau ab. Das sieht man auch gut an den beiden Vulkanausbrüchen von Tambora und Krakatau, ganz rechts unten im Bild, die, obwohl relativ stark, ja hier gegenüber den Vulkanausbrüchen in der Sintflut, völlig verblassen. In meinem Vortrag »Wie alt ist die Welt?« erläutere ich die radioaktiven Altersbestimmungen und auch den beschleunigten radioaktiven Zerfall während der Sintflut, der sich ableiten lässt aus gewissen Messungen. Dieser beschleunigte radioaktive Zerfall hatte zur Folge, dass die evolutionistische Zeitskala stark gestaucht wird und sich so eben die biblische Zeitskala ergibt. Mehr zu der ca. 700-jährigen Eiszeit ist auch in meinem Vortrag über das Verschwinden der Wollhaar-Mammuts zu erfahren. Also wenn wir da eine Schlussfolgerung mal ziehen dürfen: offensichtlich war die Annahme von Hamilton, Lyell und anderen Naturalisten, dass die Gegenwart der Schlüssel zur Vergangenheit ist, falsch. Denn die vulkanische Aktivität war in der Vergangenheit um mehr als einen Faktor 1000 höher als in der Gegenwart. Und das bedeutet auch, dass aus der geringen vulkanischen Aktivität der Gegenwart kein hohes Erdalter abgeleitet werden kann. Die genauen Ursachen für Vulkanausbrüche sind auch nicht verstanden. Man weiß zwar, dass aus dem Erdmantel aufsteigendes Magma, heißes Magma, eine Rolle spielt, das wiederum von heißen Stellen, sogenannten Blobs, an der Grenze des Erdmantels zum Kern stammt, also das ist von dort aufgestiegen, So geht man davon aus. Aber der genaue Mechanismus für den Transport von Magma tief aus dem Erdinneren nach oben ist nicht bekannt. Hier sagt zum Beispiel der Geophysiker Ledran Lekic über die heißen Stellen bzw. Blobs an der Grenze zum Erdkern Folgendes: Sie gehören zu den größten Gebilden im Inneren der Erde und doch wissen wir buchstäblich nicht, was sie sind, woher sie kommen, wie lange es sie schon gibt oder was sie genau tun. Noch viel weniger ist im evolutionistischen Weltbild verstanden, warum die vulkanische Aktivität in der Vergangenheit so viel höher war als heute. Ich komme zum zweiten Unterpunkt, den magmatischen Großprovinzen. Um was geht es da? Magmatische Großprovinzen stellen die Naturalisten vor sogar noch größere Probleme als Supervulkane. Bei diesen Eruptionen wurden jeweils bis zu 8 Millionen Kubikkilometer Lava ausgestoßen, was dem circa 1000-fachen der größten Supervulkanausbrüche entspricht. Magmatische Großprovinzen erstrecken sich über Areale von mindestens 100.000 Quadratkilometer und die erstarrte Lava kann eine Höhe von einigen Kilometern sogar erreichen. Hier ist in Rot die Verteilung magmatischer Großprovinzen gezeigt, die weltweit vorkommen. Nun, auf der ganzen gesamten Weltkarte erscheint es dann doch nicht mehr ganz so viel, weil die Erde halt ziemlich groß ist, aber wir sehen schon, da sind teilweise große Areale dabei. Was könnte jetzt aber dafür verantwortlich gewesen sein, derart riesige Mengen an Magma auszustoßen und wie konnte eigentlich so viel Magma so schnell an die Oberfläche gelangen? Nun, die dafür notwendigen Prozesse sind den Naturalisten weitgehend unbekannt. Professor Millard Coffin, ein Geophysiker, sagt, weitgehend unbekannte mechanische und dynamische Prozesse erzeugten riesige Mengen von überwiegend mafischem Magma in der Erdkruste. Was meint ihr mit mafischem Magma? Mafisches Magma ist Magma, das reich an Magnesium und Eisen ist. Und dadurch wird es sehr dünnflüssig und es kann sich sehr schnell über große Areale ergießen. Wenn es dann erstarrt, dann wird es zu einem schwarzen Gestein namens Basalt. Im biblischen Weltbild können sowohl die Supervulkane als auch die magmatischen Großprovinzen durch die Sintflut erklärt werden. Im katastrophischen plattentektonischen Modell der Sintflut riss der Meeresboden in der Mitte der Ozeane auf, er tauchte unter die Kontinente ab und glitt unter den Mantel. Und dabei wurde viel vulkanisches Material tief aus dem Erdinneren nach oben transportiert. Aber wie gesagt, mehr dazu in meinem bereits erwähnten Vortrag nach uns die Sintflut, wenn man die genauen Mechanismen betrachtet. Ich komme zum nächsten Punkt. Noch mehr Herausforderungen für das evolutionistische Weltbild, nämlich Granit, Salz und Diamant. Ich fange zunächst mit Granit an, ja, den kennen Sie alle, wie der aussieht. Die Härte von Granit ist ja sprichwörtlich, man sagt ja im Sprichwort so auf Granit beißen. Ja. Granitfelsen und Granitgebirge erwecken jetzt den Anschein, dass sie die Zeit überdauert haben und dass sie Jahrmillionen und Jahrmilliarden alt sind. Ja, das könnte man vielleicht denken. Aber ist Granit jetzt wirklich so alt? Und wie ist Granit entstanden? Hat er wirklich dafür Jahrmillionen gebraucht, wie von den Vertretern des evolutionistischen Weltbilds angenommen wird? Hier ist eine Luftaufnahme des Yosemite Nationalparks in Kalifornien, USA, gezeigt. Die ganze Landschaft in diesem Panoramablick, die besteht aus Granit. Sie ist Teil einer sich über 600 Kilometer erstreckenden Gebirgskette und der gesamte Gesteinskörper reicht bis in eine Tiefe von einigen Kilometern. Aber dass Granit nicht Jahrmillionen und Jahrmilliarden alt sein muss, sondern im biblischen Modell im Sintflutjahr vor ca. 4350 Jahren entstanden sein kann, soll in dem folgenden fünfphasigen Modell gezeigt werden. Wir sehen hier in dunkelgrau unten die untere Erdkruste und in hellgrau die obere Erdkruste. Außerdem sehen wir in rot hier aufgestiegenes heißes Mantelmagma. Ich habe schon erklärt, man weiß nicht, wie das aufgestiegen ist, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es mal da ist. In der ersten Phase wird die untere Erdkruste lokal durch aufgestiegenes Mantelmagma bis zum Schmelzpunkt erhitzt. Das ist quasi wie so eine Herzplatte da unten und die schmilzt sozusagen die darüber liegende Erdkruste auf. In den vielen Jahrhunderten nach der Schöpfung konnte sich so bis zur Sintflut ein großes Reservoir von Granitschmelze aufbauen. In der zweiten Phase dringt die Granitschmelze in Risse in der oberen Erdkruste ein. Ja, die Erdkruste hat auch immer wieder Risse und da kann es dann eindringen. Das ist ja hier so veranschaulicht. Nun, die Risse erweitern sich, das kann man sich vorstellen, wenn da dieses heiße Material eindringt, dass die Risse breiter werden, weil das die Umgebung eben aufschmilzt. Die füllen sich mit der Schmelze, wodurch diese dann von ihrem ursprünglichen Schmelzort entfernt und auch getrennt wird. Und auch dieser Vorgang fand noch vor der Sintflut statt und benötigte nur Jahrzehnte. Jetzt kommt die dritte Phase. Und die dritte Phase ist insofern wichtig, weil das in der Vergangenheit Grund war für die Vertreter des evolutionistischen Weltbilds, am biblischen Weltbild Kritik zu üben. Die Vorstellung war nämlich, dass sich das Magma langsam in Jahrmillionen seinen Weg durch die Erdkruste nach oben bahnen würde, ganz ähnlich so wie in extremer Zeitlupe aufsteigende Blasen in einer Lavalampe. Also ich habe das hier mal so veranschaulicht, Sie kennen alle diese Lavalampen und da steigen ja so schön diese Blasen auf und jetzt stellen Sie sich vor, das geht ganz langsam, so über Jahrmillionen steigt also hier dieses Magma da auf und so haben sich die Geologen das lange Zeit vorgestellt, dass das abgelaufen wäre. Aber der aktuelle Stand der Forschung hat das Gegenargument, das frühere Gegenargument der Vertreter des evolutionistischen Weltbilds einfach eliminiert. Der Professor John Clemens, ein Geologe, sagt Folgendes: In der Tat wurde so ziemlich alles, was noch vor 10 Jahren über granitischen Magmatismus gelehrt wurde, auf den Kopf gestellt. Das lang gehegte Bild von Diapiren, also das sind diese aufsteigenden Magmablasen, die sich langsam ihren Weg durch die obere Erdkruste bahnen und schließlich durch Verfestigung zum Stillstand kommen, wurde durch ein ganz anderes Bild von schmalen Zufuhrkanälen ersetzt, die in nur wenigen Monaten die Erdkruste durchdringen, randvoll mit Magma und Nachschub liefern für schnell wachsendes plutonisches Gestein. Plutonisches Gestein ist Gestein, das eben aus Magma tief aus dem Erdinneren kommt oder aus diesem Magma tief aus dem Erdinneren entstand. Berechnungen ergaben, dass die Granitschmelze so schnell durch die engen Kanäle aufstieg, dass sie in nur 5 Stunden 20 Kilometer zurücklegte. Also eine gewaltige Geschwindigkeit, also kein langsamer Prozess. Das ist also der aktuelle Stand der interessanterweise der evolutionistischen Forschung. Es ist aufgestiegen und einmal oben in der Erdkruste angekommen, hat sich dann in der vierten Phase die Granitschmelze in relativ dünnen Schichten unter der Erdoberfläche abgelagert. Also keine dicken Blasen, sondern relativ dünne Schichten. Ist dann von unten her natürlich abgekühlt. Die Ablagerung war dabei so schnell, dass Volumina von Tausenden von Kubikkilometern in weniger als 40 Tagen abgelagert werden konnten. Also das ergeben die Rechnungen, dass das möglich ist. Schließlich erstarrte in der fünften Phase das Magma durch Abkühlung zu Granit. Das ist also dann der Endzustand. Nicht ganz, aber fast. Vertreter des evolutionistischen Weltbilds behaupten jetzt, dass dieses Abkühlen auch wiederum Millionen von Jahren benötigt hätte. Und dabei gehen sie davon aus, dass das Magma ja in großen Blasen, also so riesige Kugeln oder kugelförmige Gebilde, abgelagert wurden. Und es ist natürlich klar physikalisch, wenn Sie so eine Kugel haben, dann braucht es sehr lange, bis da die Wärme rausgeht, ganz einfach deswegen, weil die Kugel ein sehr großes Volumen hat, aber relativ gesehen eine ganz kleine Oberfläche. Und wenn Sie jetzt irgendetwas Flächiges haben, da ist die Oberfläche im Vergleich zum Volumen viel größer. Zum Beispiel ist auf der Homepage der NSCE, das ist eine US-Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, die Öffentlichkeit über die kontroversen Themen Evolution und Klimawandel zu informieren, zur Abkühlung von Granit Folgendes zu lesen. Langsame Abkühlraten haben zur Folge, dass große Volumina von vulkanischem Gestein Millionen von Jahren benötigen, um sich zu bilden. Das steht schon seit dem Jahr 1999 dort und steht auch heute noch dort. Geht man aber davon aus, dass der Granit in relativ dünnen Schichten abgelagert wurde, dann konnte eben das Magma durch diese Kühlrippen schnell abkühlen. Und hinzu kam auch noch die Kühlung durch Kühlwasser von hydrothermalen Lösungen, die aufgrund der Sintflut reichlich in der oberen Kruste zu finden waren. Davon gehen natürlich die Vertreter des evolutionistischen Modells auch nicht aus. Die haben nicht so viel Wasser zur Verfügung, weil sie eben nicht von der Sintflutkatastrophe ausgehen. Die Abkühlung konnte nach Berechnungen in Wochen bis Monaten erfolgen. Also noch einmal, die hydrothermalen Lösungen sind einfach im Erdinneren erwärmtes und durch Mineralien und Salze angereichertes Wasser. Nachdem jetzt der Granit gebildet und durch vertikale, das haben wir schon gesehen, also durch nach oben gerichtete tektonische Bewegungen gegen Ende der Sintflut an die Erdoberfläche befördert worden war und diese Gebirge entstanden sind, das setzte dann schließlich Erosion durch die gigantischen Wassermengen der Sintflut ein. Wir müssen uns vorstellen, das Wasser musste ja auch wieder abfließen von den Kontinenten und zwar teilweise Kilometer hoch. Je nachdem, wo man sich gerade befand, waren diese Wassersäulen. Und wenn solche Wassermengen abfließen, dann können Sie sich vorstellen, dass auch der Granit da keiner Erosion standhalten kann. Und dabei haben die heutigen Gebirge und Landschaften eben sich geformt. Auch der Granit musste da federn lassen. Was ist das Fazit? Die Entstehung von Granit musste keine Jahrmillionen benötigen, sondern die konnte im Sintflutjahr vor ca. 4350 Jahren vor sich gegangen sein und es wird Ihnen natürlich in der Regel in den Medien nicht berichtet. Ich komme zum nächsten Punkt, das ist Salz. Die heute noch verwendete evolutionistische Standardtheorie für die Entstehung von Salz wurde von dem deutschen Geologen und Naturalisten Dr. Karl Christian Oxenius aufgestellt. Und zwar hat er eine Verdunstungstheorie aufgestellt. Und diese Verdunstungstheorie geht davon aus, dass Meerwasser über eine Sandbank in einen großen, flachen, abgeschlossenen Bereich geflutet sein soll. Und dieser Bereich wurde dann angeblich von der Sonne erwärmt, wodurch das Meerwasser dann verdunstete und das Salz sich ablagerte. Und dieser von Oxenius beschriebene Prozess soll sich dann zehntausende Male wiederholt haben. Aber diese Verdunstungstheorie hat riesige Probleme. Erstens, um auch nur einen Kilometer an Salzablagerung zu erzeugen, musste eine 60 Kilometer hohe Meerwassersäule erst einmal verdunsten. Und sogar für 10 Kilometer dicke Salzablagerungen, so dick sind ungefähr die dicksten Salzablagerungen, wäre sogar eine 600 Kilometer hohe Säule nötig. Ich habe das mal hier veranschaulicht. Also die Wassersäule hätte dann theoretisch bis in die Exosphäre reichen müssen, wo die Satelliten kreisen. Zweites Problem, die Salzablagerungen zeigen kaum Kontamination mit Sand. Also da ist kaum Sand drin enthalten, ist ja sehr rein, das Salz. Aber der Verdunstungsprozess, der hier vorgeschlagen wird, der benötigt aber eine Sandbank und der würde natürlich viel Sand in die Ablagerungen mit einschließen. Und das dritte Problem ist, die Salzablagerungen zeigen auch kaum Kontamination mit Meereslebewesen. Durch die unzähligen Überflutungen, da müssten aber viele Fossilien entstanden sein. Und das sieht sehr mau aus. Das biblische Weltbild kann aber die enormen weltweiten Salzvorkommen erklären. Wir sehen hier eine Karte der weltweiten Salzvorkommen und die sind also in dunkelgrau farblich gekennzeichnet. Da sehen wir doch eine ganze Menge an solchen Regionen, die wir da vorfinden. Das ist jetzt also von oben und jetzt schauen wir sozusagen im Querschnitt einmal durch. Hier sehen wir das nordwestdeutsche Becken, ganz rechts oben ist Bremen eingezeichnet. Und wie wir hier schon erahnen können, geht es da tief rein. In der Tat reichen die Salzstöcke bis in eine Tiefe von 6 Kilometer. Also es ist enorm tief. Ich weiß nicht, ob jemand schon von Ihnen mal so in einem Salzbergwerk war oder in einem Salzstock. Hier befinden wir uns jetzt im Inneren eines Salzstocks in Slanitz-Prahova in Rumänien. Und man kann hier schon die gigantischen Salzvorkommen erahnen. Die Salzablagerung erstreckt sich über eine Fläche von 14 Quadratkilometern. Anstatt aber durch Verdunstung entstanden die riesigen Salzstücke durch aus dem Erdinneren aufsteigendes Salzmagma. Das ist die biblische Erklärung. Salz, also Natriumchlorid, die chemische Formel, schmilzt ja bei Temperaturen über 800 Grad Celsius. Und da ist es ähnlich wie Wasser, sehr dünnflüssig und kann sich rasch über große Areale verteilen. Die für dieses Salzmagma nötige Energiequelle war eben die während der Sintflut auftretende starke vulkanische Aktivität, die heißes Magma aus dem Erdinneren nach oben transportierte. Also wir sehen, auch hier wieder ist die Erklärung eben dieses Magma aus dem Erdinneren. Und da das Salzmagma ja aus dem Erdinneren kam, ist es natürlich kaum verunreinigt. Nur an den Übergängen des in den einzelnen Schichten abgeschiedenen Salzmagmas findet man gelegentlich Verunreinigungen und Fossilien. Und diese entstanden als eben fossilienhaltige Sintflutsedimente, ja, mit den rasch abkühlenden Randbereichen des Salzmagmas in Kontakt kamen. Wenn man da ein Fazit ziehen darf: Der Prozess der Salzbildung benötigte keine Jahrmillionen, sondern er konnte sich, getrieben durch die vulkanische Aktivität, im Sintflutjahr abspielen. Und Jeff Herrema hat dazu einiges veröffentlicht, auch bei Creation Ministries, und ich habe das hier, seine Erklärung hier übernommen, weil mir die plausibelste erscheint und die aktuell beste Erklärung für die Entstehung von Salzvorkommen im biblischen Modell. Ich komme als nächstes zu Diamant, zu diesen schönen Teilen, die wir hier, ein Diamant hier sehen. Nun, laut den Vertretern des evolutionistischen Weltbilds sind die Diamanten Milliarden Jahre alt. Und das hohe Alter leiten die Naturalisten aus den Häufigkeiten radioaktiver Elemente und ihrer Zerfallsprodukte ab. Und dazu machen sie wieder eine Annahme, und hier in diesem Fall die Annahme konstanter Zerfallsraten. Wenn man aber vom beschleunigten radioaktiven Zerfall während der Sintflut ausgeht, dann ergibt sich ein Alter in Übereinstimmung mit dem biblischen Weltbild. Und dass Diamanten unmöglich Milliarden Jahre alt sein können, erkennt man außerdem leicht daran, dass man in ihnen radioaktiven Kohlenstoff nachweisen kann. Radioaktiver Kohlenstoff zerfällt aber sehr schnell. Und er zerfällt so schnell, dass theoretisch spätestens nach 100.000 Jahren nichts mehr davon nachgewiesen werden kann. Manchmal schon nach 50.000 Jahren theoretisch. Die Naturalisten lehren außerdem, dass Diamanten Millionen von Jahren brauchten, um zu entstehen. Sie sollen also nicht nur uralt sein, sie sollen auch ganz langsam entstanden sein. Zum Beispiel ist auf der Homepage der Universität von Amsterdam Folgendes immer noch zu lesen: Diamanten brauchten Millionen von Jahren, um zu wachsen. Tatsache ist aber, dass sich Diamanten unter großer Hitze und unter großem Druck schnell bilden. In Laborversuchen ist aus Kohlenstoff bei Temperaturen von 900 bis 1400 Grad Celsius und Drücken von 50 bis 80.000 Bar Diamant bereits in wenigen Tagen entstanden. Und in der Tat herrschen im Erdinneren in einer Tiefe von 150 bis 250 Kilometer genau solche Bedingungen. Hier ist zum Beispiel gezeigt eine Apparatur zur Herstellung von Diamanten im Labor. Also die kann man auch künstlich herstellen, aber man muss eben die Bedingungen im Erdinneren nachahmen. Einmal entstanden, okay, die müssen, wenn sie da unten entstanden sind, ist es aber auch so, dass die Diamanten schnell nach oben transportiert werden müssen. Warum? Weil in der Zone von 150 Kilometer bis zur Erdoberfläche sinken Temperatur und Druck so weit ab, das, was stattfindet, was man eigentlich nicht möchte, dass nämlich der aus Kohlenstoff bestehende Diamant sich in Graphit verwandelt. Also ich habe es hier mal plakativ veranschaulicht. Aus Diamant wird Graphit, wenn das zu langsam nach oben steigt. Das heißt, es gäbe dann gar keinen Diamant eigentlich. Also so langsam kann es eben nicht gegangen sein. Und Berechnungen zeigen jetzt, dass die Diamanten in 8 bis 25 Stunden an die Oberfläche kommen mussten, um nicht in Graphit umgewandelt zu werden, also in rund einem Tag oder weniger. Und die treibende Kraft für den schnellen Transport sind die in dem aufstrebenden Magma enthaltenen Treibgase, Kohlendioxid und Wasserdampf. In einer Tiefe von 1 bis 2 Kilometer wird schließlich der Druck wie in einer Sektflasche so groß, dass das Magma explosionsartig an die Oberfläche schießt und dabei die Diamanten mit nach oben schleudert. Und übrig bleibt dann ein riesiger Explosionstrichter. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht in einer kleinen Animation. Wir sehen unten den oberen Erdmantel und die untere Erdkruste und die Diamanten, die hier in der Erdkruste nahe dem oberen Erdmantel eben entstanden sind. In der Animation sehen wir jetzt, wie die Diamanten von einer Magmablase aus dem unteren Erdmantel mitgenommen durch die Erdkruste transportiert und schließlich in einer vulkanischen Explosion nach oben geschleudert werden. Im Ergebnis bleiben jetzt viele Diamanten im Explosionstrichter hängen, die man dann meist im Tagebau gewinnen kann. Hier sieht man das recht schön. Wir sehen hier einen Abbautrichter des Diamantbergwerks Mirny in Sibirien. Man sieht ganz oben im Übrigen die Stadt Mirny, das ist diese winzig kleinen Häuser. Der Trichter, der hat eine Tiefe von 525 Metern und eine Breite von 1200 Metern. Wie erklären wir das im biblischen Weltbild? In der Tiefe der Erde bildeten sich Diamanten aus dort befindlichen Kohlenwasserstoffen. Aber da sich die Diamantvorkommen in Explosionstrichtern finden, die durch Sedimentschichten gehen, die ja von der Sintflut vorher abgelagert wurden, stammen sie eben von der Sintflut oder eine andere Möglichkeit ist gegebenenfalls auch aus der Zeit einige Jahrhunderte danach, als die Erde noch dabei war, sich von den Folgen der Sintflut zu erholen. Das wäre sozusagen die Eiszeitphase gewesen, wo der Vulkanismus weltweit immer noch relativ stark war, aber am Abebben war und wo sich die Erde sozusagen immer noch erholen musste von den Folgen der Sintflut. Also das Fazit ist, Diamant ist weder Jahrmilliarden alt, noch brauchte er für seine Entstehung Jahrmillionen. Im biblischen Weltbild entstand Diamant stattdessen gegen Ende der Sintflut bis zu einige Jahrhunderte danach durch vulkanische Prozesse. Ich komme noch zu 3 weiteren Indizien, nämlich Kohle, Bernstein und Erdöl und Erdgas. Die möchte ich aber etwas kürzer anschneiden als die anderen Punkte. Zunächst einmal zu Kohle. Die Kohle soll ja nach den Vertretern des evolutionistischen Weltbilds hunderte von Millionen Jahren alt sein. Aber wie im Fall von Diamant findet man in Kohle wieder radioaktiven Kohlenstoff, der ja gar nicht da sein dürfte, wenn die Kohle wirklich so alt wäre, und zwar weltweit ist es so. Wie im Fall von Diamant lehren die Naturalisten aber, dass Kohle Millionen von Jahren brauchte, um zu entstehen. An den Schulen, Universitäten und so weiter wird es immer noch gelehrt. Und das Modell, das man präsentiert, ist, man sagt, ja, man hätte einen Sumpf gehabt und diesen Sumpf, da wäre in Jahrmillionen unter Druck und Hitze dann Torf entstanden, dann schließlich Braunkohle und Steinkohle. Also die Bäume wären da an Ort und Stelle gewachsen und dann wäre da in einem langsamen Prozess eben die Kohle letztlich entstanden. Aber wenn man sich das genauer betrachtet, dann widerspricht eigentlich die Sumpfentstehungstheorie den Befunden. Erstens ist es so, dass die in der Kohle gefundenen Überreste von Pflanzen stammen, die kein stehendes Wasser vertragen und daher in Sumpfgebieten nicht vorkommen. Das ist ein wichtiger Punkt, der in der Regel übersehen wird. Also diese Pflanzen, aus denen die Kohle besteht, die passen gar nicht zum Sumpf, zumindest zum allergrößten Teil. Zweitens, die Kontaktflächen der Kohleflöze zu den umgebenden Sedimentschichten, die sind glatt. Wenn die aber Jahrmillionen alt wären, dann sollten die ja Zeichen von Erosion zeigen. Und drittens, die Böden unterhalb der Kohleflöze, die sind gar nicht sumpfartig. Das müsste man doch erwarten, dass da sumpfartiger Boden drunter ist. Nein, die Böden bestehen aus Ton und nicht aus Humus bzw. Torf. Und was noch dazu kommt, es reichen keine Wurzeln vom Kohleflöz in diese Böden. Hier ist so ein typisches Beispiel für ein Kohleflöz gezeigt. Man sieht ganz deutlich die scharfe Abtrennung des Kohleflözes gegenüber den umgebenden Sedimentschichten mit kaum wahrnehmbarer Erosion, wenn überhaupt. Keine Wurzeln dringen hier von der Kohleschicht in das darunterliegende Sediment. Also diese Sumpftheorie hat hier ein gewaltiges Problem. Laborexperimente zeigen jetzt, dass Lignin, das ist ein Hauptbestandteil von Holz, in Gegenwart von Tonerden und bei einer Temperatur von 150 Grad Celsius bereits nach 2 Wochen Kohle bildet. Und solche Bedingungen werden auch wieder erwartet für die Sintflut, in der nämlich die Vegetation von ihrem Ursprungsort entfernt und das Sediment begraben und dann erhitzt wurde. Und die Wärmequelle bildeten vor allem diese hydrothermalen Strömungen, die aufgrund des starken Vulkanismus im breiten Umfang vorhanden waren. Für den vulkanischen Ursprung sprechen im Übrigen auch die in Kohle häufigen Mineralien, die von vulkanischer Asche stammen. Wenn ich das Fazit ziehen darf, ähnlich wie Diamant ist Kohle weder hunderte von Millionen Jahren alt, noch brauchte sie für ihre Entstehung Jahrmillionen. Stattdessen entstand Kohle im biblischen Modell aufgrund vulkanischer Aktivität während der Sintflut. Dann etwas, was wir schon hatten heute, aber für die, die den Vortrag noch nicht gesehen haben, nochmal zum Bernstein. Genau wie Kohle soll Bernstein ja nach den Naturalisten bis zu hunderte von Millionen Jahren alt sein. Aber wie im Fall von Diamant und Kohle kann man aus den radioaktiven Altersbestimmungen nur dann ein hohes Alter errechnen, wenn man vorher schon evolutionistische Annahmen macht. Aber unter biblischen Annahmen ergeben sich eben Alter im Rahmen des biblischen Weltbilds. Und ebenfalls wie im Fall von Diamant und Kohle lehren die Vertreter des evolutionistischen Weltbilds, dass Bernstein Millionen von Jahren brauchte, um zu entstehen. Es soll also sogenannte Bernsteinwälder besonders harzreicher Bäume gegeben haben und das Baumharz soll erhärtet und das Sediment begraben und unter erhöhtem Druck und erhöhter Temperatur in Jahrmillionen in Bernstein umgewandelt worden sein. Also das Baumharz hier in Jahrmillionen umgewandelt. Aber ähnlich wie bei Diamant und Kohle zeigen wieder Laborexperimente, und da zeigt sich der Wert immer wieder der Laborexperimente. Es ist immer gut, wenn man die Physik im Labor erst einmal ausprobiert. Dass Bernstein bei erhöhten Temperaturen und erhöhtem Druck in Stunden entstehen kann. Ja, Millionen sind überhaupt nicht dafür erforderlich. Also die biblische Erklärung ist, durch die Sintflut wurden die vorsintflutlichen Wälder zerstört und eine gigantische Anzahl entwurzelter Bäume schwamm folglich an der Wasseroberfläche. Die beschädigten Bäume trieften nur so von Harz, weil die ein Trauma erlitten haben, und das Harz sank auf den Grund und wurde von Sediment bedeckt. Durch Vulkanismus gebildete hydrothermale Strömungen erhitzten dann das Harz und verwandelten es schließlich rasch in Bernstein. Nicht in Jahrmillionen. Aber mehr zu Bernstein und seinen vielen Rätseln haben wir heute schon gehört, wie gesagt, in dem Vortrag Die Rätsel des Bernsteins. Also Fazit, ähnlich wie Diamant und Kohle ist Bernstein weder bis zu hunderte von Millionen Jahren alt, noch brauchte er für seine Entstehung Jahrmillionen, stattdessen entstand er im biblischen Modell aufgrund vulkanischer Aktivität während der Sintflut. Und dann komme ich zum letzten Punkt hier, Erdöl und Erdgas. Auch Erdöl und Erdgas sollen ja laut den Naturalisten bis zu hunderte von Millionen Jahren alt sein. Aber zum einen ist es mal so, dass dem Messungen an Erdöl widersprechen, indem man nämlich tatsächlich radioaktiven Kohlenstoff nachweisen konnte, was natürlich auf ein wesentlich geringeres Alter hindeutet. Außerdem, Erdöl und Erdgas, und das ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber das kann man sich eigentlich leicht vorstellen, das sind leicht zersetzbare organische Verbindungen. Also Mikroorganismen tief im Erdinneren, und man hat festgestellt, da gibt es sogar in kilometertiefen, großen Tiefen gibt es noch Mikroorganismen. Das ist momentan ein Forschungszweig, der da richtig aufblüht, weil man sich wundert, bis welche Tiefe da noch Lebewesen in der Erde sind. Also diese Mikroorganismen, ja ganz tief unten, die keinen Sauerstoff benötigen, die fressen Erdöl und Erdgas auf. Das heißt, Erdöl und Erdgas können gar nicht bis zu hunderte von Millionen Jahren alt sein. Das wissen auch die erdölfördernden Firmen, die befürchten das immer, dass da irgendwelche Bakterien in der Nähe sind. Weil in diesen langen Zeiträumen wären sie schon längst von Mikroorganismen zersetzt worden. Also es ist wirklich so, dass die Mikroorganismen diese Kohlenwasserstoffverbindungen Erdöl und Erdgas auffressen. Man kann das mittlerweile auch schon angeben, welche Bakterien das teilweise sind oder Mikroorganismen das sind. Möchte ich aber jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Erdöl und Erdgas bildeten sich im Wesentlichen aus abgestorbenen Mikroorganismen, insbesondere Algen, die auf dem Meeresboden sanken und von Sediment bedeckt wurden. Ein kleinerer Teil des Erdöls und Erdgases entstand aus dem von Sediment begrabenen Kohleflözen. Und daraus soll dann laut den Naturalisten langsam in Millionen von Jahren Erdöl und Erdgas entstanden sein. Aber wiederum muss man Laborexperimente machen. Und die zeigen, dass aus Algen bei Temperaturen von 350 Grad Celsius und einem Druck von 200 Bar in weniger als einer Stunde Erdöl hergestellt werden kann. Also 200 Bar entsprechen einer Tiefe in der Erdkruste von ca. 800 Metern, aber solche kumulierten Sedimentschichtdicken sind ja auch weltweit typisch und während der Sintflut aufgetreten. Der Energieingenieur Douglas Elliott sagt Folgendes: Es ist ein bisschen wie bei einem Schnellkochtopf. In gewisser Weise duplizieren wir den Prozess in der Erde, der die Algen im Laufe von Millionen von Jahren in Öl umgewandelt hat. Wir machen es nur viel, viel schneller. Nun, woher weiß er denn, dass es in Millionen Jahren abgelaufen ist? Er weiß es eben nicht, er nimmt es an. Aber im Grunde macht er eigentlich den Prozess nach, wenn man das vom biblischen Modell an betrachtet, der in der Sintflut abgelaufen ist. Aber nicht nur im Labor bilden sich Erdöl und Erdgas schnell. Auch in unterseeischen Becken kann man heute vor Ort beobachten, wie in großer Tiefe durch mehr als 200 Grad Celsius heißes Wasser aus Algen sowie aus Kohle, Erdöl und Erdgas entstehen. Also wir können es heute in situ sogar noch beobachten vor der Küste Australiens, Südküste, also in Richtung Tasmanien. Da passiert genau das. Da gibt es große Kohlelager, Kohlelagerstätten, und da passiert es, nicht nur Algen, sondern eben auch aus Kohle, und entsteht heute noch Erdöl und Erdgas. Im biblischen Weltbild jetzt wurden während der Sintflut diese Mikroorganismen und das Sediment begraben. Und daraus haben sich dann bereits nach Stunden oder Tagen infolge der Erwärmung durch vulkanische Aktivität Erdöl und Erdgas gebildet. Auch aus Kohleflözen entstand Erdöl und Erdgas, aber auch heute noch wird, trotzdem aber noch in geringerem Umfang, als ursprünglich entstanden ist, Erdöl und Erdgas aus den begrabenen Mikroorganismen und Kohle in Gegenwart hydrothermaler Quellen. Also wenn ich da das Fazit ziehen darf, Erdöl und Erdgas sind weder hunderte von Millionen Jahren alt, noch mussten für ihre Entstehung Jahrmillionen vergehen. Stattdessen entstanden sie im biblischen Modell im Wesentlichen aufgrund der vulkanischen Aktivität während der Sintflut. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, den gibt es noch nicht auf DVD oder als Video, aber der heißt Erdöl und Erdgas entstanden vor Jahrmillionen, und da erläutere ich diese Dinge alle nochmal mehr im Detail. Ich sehe schon, ich bin etwas schneller, als ich geplant hatte, aber diesen Vortrag halte ich zum ersten Mal überhaupt. Also ja, deswegen geht es vielleicht ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Na, dann haben Sie früher die Pause, zumindest von meiner Seite hier, alle, die hier im Saal sind. Ich komme zum letzten Punkt, Ihre Entscheidung. Supervulkane, magmatische Großprovinzen, Granit, Salz, Diamant, Kohle, Bernstein und Erdöl und Erdgas, die mussten nicht langsam in Jahrmillionen und Jahrmilliarden entstehen. Auch wenn man uns das in den Medien immer so eintrichtert. Das muss nicht so gewesen sein. Stattdessen können sie auch im Rahmen der Sintflut und der mit ihr einhergehenden vulkanischen Prozesse erklärt werden. Welches Weltbild kann die Realität besser erklären? Machen lange Zeiträume jetzt wirklich etwas einfacher zu verstehen? Das wird ja immer sozusagen als Argument benutzt, lange Zeiträume, damit will man alles erklären. Auch die Entstehung des Lebens. Wenn man nur lange genug wartet, soll alles möglich sein. Aber ich denke schon, dass jedem Ingenieur klar ist, dass er besser oft nicht lange wartet, sondern die Sachen schnell zu Ende bringt, weil die Dinge halt auch nicht beliebig lange halten. Wenn der Vulkanismus und die Sintflut viele offene Fragen klären, warum ist man dann nicht bereit, eine junge Erde zu akzeptieren? Das wäre doch eine Alternative. Wissenschaftlich gesehen könnte man doch einen Großteil der Forschung auch auf Kurzzeitmechanismen verlegen und sagen, hätte das nicht alles in kurzer Zeit entstehen können. Sogar ohne, dass man ein biblisches Weltbild hat, könnte man sozusagen so rangehen. Aber selbst da scheint man sich extrem zu scheuen vor dieser Vorgehensweise. Liegt die Antwort nicht darin, dass man eigentlich keinen Schöpfer über sich wissen will? Weil ein Schöpfer hat ja auch moralische Ansprüche an die Menschen. Ist nicht das Hauptproblem eigentlich bei dieser ganzen Diskussion? Es sind gar nicht die wissenschaftlichen Modelle, es ist letztlich nicht die Wissenschaft, sondern es ist wohl das Verhältnis des Menschen zum Schöpfer. In der Tat fiel der Mensch nach der Bibel ursprünglich im Bilde Gottes erschaffen von Gott ab. Und anstatt jetzt ein Leben mit und für Gott zu leben, wollte er seine eigenen Wege gehen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Kein Mensch kann daher von Natur aus den moralischen Ansprüchen Gottes genügen. Das ist eigentlich der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Also im Prinzip, die Menschen wissen schon im Grunde ihres Herzens, dass Gott existiert. Das sagt uns die Bibel und ich denke, jeder, der ehrlich mit sich selber ist, der kann das erahnen. Aber die Frage ist, ob der Mensch dann nicht gleichzeitig erahnt, dass er dann auch Gott nicht gerecht werden kann. Die einzige Möglichkeit, mit Gott wieder aber ins Reine zu kommen, besteht darin, dass man seine Gnade annimmt, die er allen Menschen bis heute anbietet. Und dazu hat er vor rund 2000 Jahren seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt, der am Kreuz für die Sünde bezahlte und am dritten Tag wieder von den Toten auferstanden ist. Das ist eine relativ einfache Botschaft, da braucht es keine komplizierten wissenschaftlichen Modelle dafür, weil Gott eben nicht nur zu Wissenschaftlern, wie gesagt, sprechen will, sondern auch zu Kindern sogar. Jeder soll die Botschaft verstehen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, indem er sein altes, ich-bezogenes Leben hinter sich lässt, der wird nicht gerichtet und er erhält das ewige Leben. Wer aber nicht glaubt und weiter seine eigenen Wege gehen will, ist bereits verurteilt. Und ich denke, Modelle zu machen, die immer nur Jahrmillionen und Jahrmilliarden beinhalten, ohne dass man sogar im Labor mal nachschaut, was könnte in kurzer Zeit passieren und andere Modelle zu machen, das zeigt schon, dass der Mensch hier wirklich ein grundlegendes Problem hat, dass er immer seine eigenen Wege gehen will. Und das ist aber etwas, wo er sich eigentlich selber bereits verurteilt. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen, aber es ist zu bedenken, oder bedenken Sie, dass die Bibel von ewigen Konsequenzen spricht. Und im Vergleich dazu sind die Jahrmillionen und Jahrmilliarden eine sehr überschaubare Zeit. In der Bibel heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen.